Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus dem Bistro Bonanza. Mein Name ist Hannes Wagner und heute tauchen wir in die sprudelnde Welt des Apfelweins ein und sprechen über die spannende Verbindung von Tradition, Regionalität und moderner Genusskultur. Dafür haben wir zwei großartige Gäste bei uns. Zum einen Michael Stöckel, der die internationale Cider World Expo in Frankfurt organisiert und uns spannende Einblicke in die Vielfalt des Ciders geben wird. Hallo Michael.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Und zum anderen Simone Zilgen, Geschäftsführerin HR bei Aramark, die mit uns darüber spricht, wie Regionalität auch in der Gastronomie an Bedeutung gewinnt. Hallo Simone.
Hallo Hannes.
Freuen wir uns auf ein spritziges Gespräch über Apfelbäume, regionale Werte und wie ein Glas Cider uns vielleicht ein Stück Heimat ins Glas bringt. Prost und los geht's. Diesmal wieder mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Eine Antwort zählt. Wir fangen an mit dir, Simone, zum Einstieg. Frankfurter Kranz oder amerikanischer Cheesecake?
Amerikanischer Cheesecake.
Michael, Omas Rezeptbuch oder YouTube-Kochvideo?
Omas Kochvideos in YouTube.
Okay, na gut. Simon, klassische Apfelweinwirtschaft oder hippe Ciderbar?
Hippe Ciderbar.
Cider zum Frühstück oder als Mitternachtsdrink?
Eher um Mitternacht.
Pizza Hawaii oder Ketchup auf den Nudeln?
Ketchup auf den Nudeln.
Okay. Klassiker.
Dippemess oder Opernball?
Oh. Dann nehme ich doch mal den Opernball. Mhm.
Heimatküche oder kulinarische Weltreise?
Kulinarische Weltreise.
Und Michael, Apfelwein im Bembel oder Cider im Glas?
Das ist gemein. Ich mag beides, aber ich nehme, wenn wir hier in Frankfurt, bin ich immer beim Bembel.
Sehr gut. Das war's schon, vielen Dank. Die Fragen werden immer so ein bisschen gemeiner am Ende, aber die, habt ihr super geantwortet.
Ehrlich, wie immer. Ja.
Die Apfelweinkultur steht seit gut 2 Jahren auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes in Deutschland. Hättest du damit gerechnet, Michael?
Ich weiß, wer dahinter steckt, der das quasi hat eintragen lassen oder wer diesen Antrag gestellt hat und die Menschen, die das gemacht haben, mit einer dermaßen Vehemenz dahinterher sind und mit sehr viel Herzblut. Ich hatte damit gerechnet, ich habe aber nicht gewusst, dass sie es gemacht haben. Also wenn ich gewusst hätte, dass sie den Antrag gestellt hätten, dann hätte ich sofort Brief und Siegel gegeben, dass das relativ schnell geht. Ja, ist eine wichtige Geschichte, denn so viele Werte werden ja auch so ein bisschen verschütt gehen in den nächsten Jahren, weil viele es nicht mehr vielleicht betreiben, das Handwerk, oder neue Dinge dazukommen. Und es ist ja das traditionelle Apfelweinhandwerk geschützt worden. Und von daher halte ich das für eine super Idee, das eben auch zu tun.
Ich muss mal nachfragen, weil das macht man ja nicht so alltäglich. Wie gibt es da dann so ein Formular, was man dann irgendwie abgibt und wie wird das dann so bewertet? Oder ne? Also wie ist da dieser Prozess?
Oh, das weiß ich nicht genau, aber das könnten wir mal nachfragen, vielleicht für einen anderen Podcast. Das ist sicher spannend. Denn es gibt sicherlich bei der UNESCO eine Stelle, wo man diese Anträge abgeben kann. Mhm. Und ich denke, das geht sicher formlos. Also es gibt ja viele so Dinge, da kann man gar kein Antragsformular irgendwie entwickeln, weil da gibt es ja keine Blaupausen. Das ist ja nicht, wie wenn ich jetzt ein Gewerbe anmelde, dass ich dann so und so viele Parameter ausfüllen muss, Finanzamt, Pipapo, wie viele Angestellte. Das ist ja bei sowas eher schwierig, denke ich. Also das dürfte sicherlich ein formloser Antrag gewesen sein.
Spannend, ne? Das ist auch mal interessant zu wissen eigentlich, ne?
Wie so ein Prozess funktioniert, ganz genau.
Apfelwein ist ja für uns ein typisches hessisches Getränk. Mhm. Aber Cider gibt es ja auf der ganzen Welt. So.
Das ist richtig, ja.
Du bist ja Veranstalter der Weltleitmesse für Cider, der Cider World. Was genau ist das denn und wo ist der Unterschied?
Also grundsätzlich sind jetzt erstmal Cider und Apfelwein, oder nehmen wir noch den Cidre dazu, das hat man ja auch manchmal noch im Blick, aus Frankreich. Im Prinzip Weine aus Äpfeln. Und eigentlich ist es nur die Apfelsorte und die traditionelle Keltermethode und Ausbaumethode der Weine, die am Ende den Unterschied ausmachen. Und natürlich die Apfelsorten. Ne, das ist entscheidend. Wir haben hier in Hessen sehr viel saure Äpfel, in Anführungszeichen, die also sehr viel Säure und relativ viel Zucker haben, aber im Verhältnis zu anderen Sorten, zum Beispiel aus der Bretagne oder England, eben weniger Bitterstoffe. Immer noch genug, dass man einen schön ausgewogenen Apfelwein herstellen kann. Aber In der Bretagne zum Beispiel, wo man den Cidre hat, da hat man bittersüße Äpfel. Das heißt, die haben auch eine Süße, aber extrem viel Bitterkeit, in Anführungszeichen, immer zu Verhältnis setzen, aber wenig Säure. Da gibt es nur ganz wenig säurebetonte Sorten in der Bretagne und das Gleiche gilt auch für England. Wenn man mal Mittelengland, westliches England nimmt, so ungefähr Herefordshire, so kurz vor der walisischen Grenze, da ist so eine Hochburg, wo man Real Cider produziert, wo auch die größte Kälterei in England ist. Also das ist so eine Hochburg. Die haben so einen Mix, die haben säurebetont und bittersweet und da ist es so ein bisschen eine Wissenschaft, welchen Cider trinke ich gerne, dann nehme ich die Äpfel, die ich da habe und wie auch immer. Und das sind halt hier schon mal komplett andere Getränke am Ende, die bei rauskommen. Alle aus Apfel, aber eben von der Typizität grundsätzlich unterschiedlich. Man kann es im Prinzip mal, das mache ich ungern, aber ich tue es mal, mit dem Wein vergleichen. Prosecco, stiller Prosecco-Wein, also Prosecco-Traube ist genauso ein Wein wie ein Rheingauer Riesling oder von der Mosel. Aber es sind grundverschiedene Getränke am Ende des Tages, weil sie zwar nach Wein schmecken, aber von der Typizität komplett anders gelagert sind. Und ich glaube, hier macht sie es klar. Nur so ein Spruch, also ich sage immer so, Cider ist weniger sauer als Apfelwein, aber weniger süß als Citre. Ich glaube, das kann man damit ganz gut umschreiben.
Ist denn die Methode, sagen wir mal, der Kälterei, spielt das auch eine Rolle, wie dann hinterher der Geschmack ist? Gibt es da unterschiedliche Verfahren, die man anwenden kann?
Auf jeden Fall, ja. Also gerade mal, wenn man die Normandie oder die Bretagne noch besser vergleichen mit dem Hessischen. In Hessen ist es so, ich habe die Äpfel, die werden gewaschen, werden geschreddert und dann auf einer Bandpresse oder auf einer Packpresse ganz schnell ausgepresst. Und dass diese geriebenen Äpfel, also dieser Maischekuchen sozusagen möglichst kurz nur mit Luftsauerstoff in Berührung kommt, damit das nicht anfängt zu oxidieren oder irgendwelche Bakterien über Fliegen eingebracht werden können und wie auch immer, dann kommt das ins Fass und dann fängt die Gärung an. In der Bretagne ist es üblich und auch in der Normandie mit der traditionellen Methode, dass erstmal die geschredderten Äpfel mindestens 24 Stunden an der Luft oxidieren dürfen. Und ich nehme mal auch an, dass daher auch, sagen wir mal, der Cidre ist hier immer etwas dunkler als unser hessischer Apfelwein nachher, das fertige Produkt, dass das über diese Oxidation schon im Saft herkommt. Und da kommt dann auch manchmal so ein, ich betone es mal so ein bisschen, wilder Ton beim Cidre auch manchmal raus, so ein bisschen animalisch. In der Fachjargon spricht man von Brettasmocisis, das ist ein Bakterium, was diesen Geschmack erzeugt und das riecht immer so ein bisschen nach Pferdestall. Und da sieht man schon die Unterschiede schon in der traditionellen Methode, die schützenswert ist, das ist was Besonderes, das Essen in der jeweiligen Region passt dazu und das sind halt so die Dinge, die schützenswert sind, was aber nicht heißt, dass man Dinge auch weiterentwickeln darf.
Trinkst du Apfelwein, Simon?
Ja. Und da gibt es eine lustige Geschichte zu. Ich trinke aber wirklich Apfelwein erst, seitdem ich hier quasi seit 3,5 Jahren in der Region lebe. Ja. Also ich wusste, dass es den hier in Hessen gibt, aber ich habe den irgendwie nie probiert. So, und als wir hingezogen sind, habe ich gesagt, so als erstes müssen wir jetzt mal gucken, wo wir hier einen lokalen Anbieter finden und erstmal Apfelwein kaufen. Und dann wusste ich also erstmal gar nicht, wie man Apfelwein trinkt. Und als ich dann erzählt habe, dass ich trinke den wirklich gerne und der schmeckt mir sehr gut. Aber viele haben dann gesagt, wie du trinkst den pur, den verdünnt man doch mit Wasser. Ich finde den aber am besten pur, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, mit vielen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die haben mich dann mit großen Augen angeguckt und gesagt, nee, aber eigentlich trinkt man es verdünnt. Ich stehe dazu, ich mag den pur und ich habe zwei Lieblingssorten. Das ist einmal Elster und das ist einmal Champagnerinette, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Champagnerinette, ja.
Und dann habe ich auch mal die Boskop-Sorte probiert, aber das ist mir dann zu hart. Das ist eine Stufe zu sauer oder zu bitter. Aber doch, ich trinke gerne Apfelwein, ja.
Ja, das ist spannend. Dann merkt man schon, du bist schon in der Liga angekommen, wo man halt eben die Sortenreihen schon miteinander vergleicht. Ah. Das ist schon ziemlich, ziemlich, ja, Connoisseur, jawohl.
Stimmt das dann? Also, dass überwiegend der dann sozusagen mit Wasser verdünnt getrunken wird? Oder?
Das kommt drauf an, mit wem man sich unterhält. Also, okay. Simon, ne? Also du trinkst ihn gerne pur, ich eben auch. Und
ich habe mich direkt schon in die Liga der Kenner.
Ja, und bei diesen Geschichten, wie jetzt sortenreine Apfelweine, die ja schon ein bisschen elaboriert sind und ein bisschen beim Wein abgeguckt, so ein bisschen das Kälterhandwerk oder die Ausbaumethodik nicht mehr ganz so ursprünglich, dann ist es fast schon schade, das mit Wasser zu verdünnen. Aber wenn ich so einen kernigen Hausschoppen habe und das im Hochsommer, dann kommt mal ein bisschen Wasser bei mir rein, aber ansonsten trinke ich den pur. Und wenn man den nicht pur trinken kann, dann sollte man vielleicht auch mal die Sorte wechseln, finde ich.
Gibt ja genug Auswahl.
Ganz ja, genau. Allerdings.
Aber da habe ich auch noch mal eine Frage. Und zwar, mir ist dieser Bembel quasi, ist richtig, ne? Bekannt. Gibt es, wie bei ich habe lange auch bei Carlsberg gearbeitet, also im Bier-Business. Und da ist das also wie beim Wein, dass es bestimmte Gläser gibt, die dann eben den Geschmack nochmal betonen oder nochmal bestimmte Biersorten trinkt man aus bestimmten Gläsern. Ist das beim Apfelwein ähnlich oder ist das nicht so differenziert?
Ja, also wenn man jetzt den Hausschoppen nimmt, dann nimmt man einfach das Gerippte hier, so wie es uns gerade vor uns steht, hier sozusagen fast nicht ganz gerippt. Es ist jetzt eher so ein Kalberinjagdbecher, aber...
Ja, genau, man kann uns ja nicht sehen.
Als Wasserglas. Nein, da ist es Wasser, ein Wasserglas. Also jeder weiß, was gemeint ist und hat eine Vorstellung von diesem größeren schwedischen Möbelhaus, wo wir diese Gläser alle mal kaufen, sind die halt her wahrscheinlich. So, auf jeden Fall nimmt man da das Gerippte und der Hausschoppen ist jetzt nun mal einfach der einfache Zechschoppen, sagen wir mal so. Das ist das Erfrischt, das ist so, damit deckt man auch keine Hochzeitstafel mit den Gläsern und den Bämbeln und dafür gibt es eben die Sortenreine, die er so schätzt und das kommt dann schon mal in einer schönen Weinflasche mit einem Weinglas, würde ich servieren, Weißweinglas, perfekt. Und dann kann man auch Apfelwein mit Stiel trinken, also mit Stiel, mit Glasstiel, also mit Stiel am Glas oder wie auch immer. Und dann macht das auch Freude und dann kann man selbst auch mal eine Hochzeitsgesellschaft ausstatten. Oder Apfelschaumweine ist ja auch seit vielen Jahren wieder in Mode. Ein paar alte Apfelweingänger sozusagen, die haben dann vor vielen Jahren gesagt, dass Apfelschaumwein in die Mode kam, gesagt, das braucht man nicht, das neumodische Zeug, aber es wurde schon im 19. Jahrhundert bei Hofer und auch an den englischen Hof Apfelschaumwein aus Hessen exportiert. Wow. Das ist also nichts Neues, es wurde nur durch die zwei Weltkriege und viele Dinge, die dann da so verschütt gegangen sind, einfach vergessen und jetzt wieder ausgegraben.
Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe Apfelwein aus einer Champagnerflöte probiert und mit einem traditionellen, dünnrandigen Weißweinglas. Das schmeckt super. Und es schmeckt anders, als wenn man es eben aus jetzt dem
Gerippten. Ja, es ist ganz klar, weil das Gerippte, das ist ein Glas, was sich nach unten konisch verjüngt. Und beim Weinglas ist es gerade andersrum. Dann ist eben die Verjüngung oben und sammelt dann halt eben im Kelch die Aromen. Und wenn sie gut sind, die Aromen, sind sie halt dann konzentriert im Glas, aber genauso gut auch. Oder genauso schlecht, wenn die Aromen nicht so gut wären. Dann hat man sie halt aber eben mehr in der Nase, weshalb man diese Gläser, ja die Weingläser ja auch so produziert. Und das ist aber beim Apfelwein auch spannend, mal auszuprobieren.
Hochgradig spannend.
Ja. Ich sehe schon, wir müssen noch eine Episode machen, wo es um Gläser geht.
Ja.
Das ist Abend-, Tages- und Nachtfüllend. Ja.
Absolut. Wenn ja auch jeder sein Lieblingsglas mitbringt.
Ja, genau.
Ich hatte noch in meiner Frage vorhin eingeworfen, Cider World, da musst du uns mal ein bisschen jetzt was drüber erzählen. Was erwartet mich da als Fachbesucher oder normaler Besucher und wie entstand das Ganze?
Das Ganze ist entstanden, dass ich als Sommelier gefragt wurde von der Apfelweinkälterei 2007 für diese Kälterei auf eine Apfelweinmesse nach Spanien zu gehen. Das war die erste größere Apfelweinmesse, die es, glaube ich, jemals gab. Die hieß die Ser, die war in Gijón in Spanien. Und ich wusste damals schon, dass es in Nordspanien irgend sowas wie Apfelwein gibt. Der heißt dort Sidra in Gijón, beziehungsweise in Asturien. In Baskenland heißt der Sagadoa. Die streiten sich übrigens immer, wer das erfunden hat. Und die haben mit viel EU-Geld eine Riesenmesse zelebriert mit 64 Ausstellern aus verschiedenen Kontinenten und Ländern. Und da habe ich festgestellt, wow. Das ist ja eine Vielfalt, die ist gigantisch und eine Qualität, die ist sondergleichen teilweise. Und habe dann gefunden, mit einem Freund zusammen, dass wir das nach Frankfurt bringen müssen und das Ganze am besten im Römer. Und dann hat es der Zufall so gewollt, dass die damalige Oberbürgermeisterin Frau Dr. Roth uns angesprochen hatte, diese irgendwas in Sachen Apfelwein doch für die Stadt zu kreieren, vielleicht das Stöffchefest, das es damals noch gab, so ein bisschen zu renovieren. Und dann haben wir gefunden, nee, wir haben was, ein tolles Konzept für Sie, wenn wir bei Ihnen im Büro mal vorsprechen, dann könnten wir das mal klären. So getan, 2008 im Herbst haben wir ihr dann versprochen, im März 2009 die erste Apfelweinmesse zu machen. So ist dies entstanden. Damals hatten wir in der 2009er, die ist sonst noch Apfelwein im Römer, das war also in den Römerhallen, 29 Ausstellende, davon eine ausländische Kälterei. Also wir haben mal klein angefangen und das Ganze hat sich dann über die Jahre, fast Jahrzehnte kann man bald sagen, entwickelt, dass wir irgendwann den Namen ändern mussten auf Cider World, weil das im Ausland keiner mehr verstanden hat. Apfelwein weltweit hieß sie dann zwischendurch, als wir dann im Gesellschaftshaus im Palmgarten gelandet sind. Und eine englische Kälterei oder sagen wir mal aus Chile oder wo auch überall wieder Kunden haben, versteht Apfelwein weltweit nicht als Titel und auch nicht internationales Fachpublikum. Von daher haben wir es dann geändert auf Cider World. So ist es entstanden. Und so sind wir, kann man sagen, die größte Apfelwein-Cider-Messe in Europa, möglicherweise der Welt. Denn es gibt zwar ein, zwei größere Veranstaltungen noch als uns, aber die haben keine Messe, so in dem Sinne, wie wir das veranstalten. Also keine Degustation, offene Degustation für Fachpublikum und für Publikum. Das ist also einmalig eigentlich hier in Europa. Da gibt es noch so ein, zwei Dinge, die es da noch gibt, aber wir sind halt doch länger dran und der Mittelpunkt, das Herz Europas in Frankfurt schlägt's ja.
Genau, aber dann sagen wir trotzdem weltweit.
Trotzdem, ja, aber wir können auch auf unsere Stadt.
Wie viele Aussteller habt ihr da?
Das liegt immer so zwischen 90 und 100, je nachdem, wie groß die Tische sind und so. Also das sind um die 15 Nationen, die da immer so auftreten. Letztes Jahr hatten wir das Gastland, so einen Ehrengast, so wie die Buchmesse das ja auch macht hier in Frankfurt, dass wir ein Land ein bisschen mehr vorstellen und dass ich dann mehr vorstellen darf, mit etwas größerem Stand. Das waren die Vereinigten Staaten im letzten Jahr. Davor hatten wir das Thema Streuobstwiese groß aufgehängt nach Corona. Da hat keiner irgendwie kam so richtig aus den Startlöchern. Wir wollen jetzt Gastland werden nach Corona. Dann haben wir gesagt, wir nehmen einfach das Thema Streuobst, was ja auch wichtig ist. Wir wollen jetzt auch über Bäume unterhalten nachher. Und war schon Norwegen und alle möglichen verschiedenen Nationen. Und es ist irre, wo es überall Apfelwein gibt. Das ist schon fantastisch.
Ich hätte es nicht für möglich gehalten, jetzt nachdem du das gesagt hast, also wie international das eigentlich ist. Weil man eigentlich, da finde ich, wenig auch drüber hört. Ich habe das jetzt irgendwo für mich so verortet, das ist jetzt hier in Deutschland, in Hessen verankert und ob das jetzt irgendwie woanders, also in Spanien zum Beispiel oder so, ob das dann auch noch so weit gefächert ist, hätte ich jetzt glaube ich gar nicht so vermutet. Ich finde es total interessant.
Wenn wir das Thema Regionalität ja auch haben heute, ist das ein spannendes Thema, gerade bei dieser ganzen internationalen Apfelweinwelt. In den traditionellen Apfelweingebieten, ich nehme jetzt mal Nordspanien, Asturien oder auch Bretagne, Normandie, England, das ist ein Sonderfall, aber Deutschland oder auch in Österreich, wo es Apfelwein, Most, Citre etc. gibt, ist das immer eine regionale Angelegenheit in der Regel. Also außerhalb von Asturien wird in ganz Spanien selten mal Citra getrunken. Es gibt eine Tradition, das ist ein El Gaitero Citra Espumosa, das ist ein Schaumwein, der wird an Heiligabend getrunken, zusammen gegessen, getrunken mit Toron, also mit dem Nougat. So. Also das ist so eine Tradition, aber da trinken die halt einmal im Jahr Citra. So ist das klassisch in Spanien und das war's. Ansonsten findet das Ganze in Asturien statt oder im Baskenland oder in der Bretagne, Normandie. Sonderfall England. Und die haben halt diese Kneipenkultur mit den Pubs, dass du halt einfach verschiedene Biere und verschiedene Ciders am Hahn hast und das Ganze landesweit. Das heißt, die haben einen Pro-Kopf-Absatz von Cider, der ist fast das Zehnfache von dem, was wir hier in Deutschland oder auch in Spanien oder in Frankreich haben. Also diese drei Länder liegen ziemlich beinahe beieinander. Und dann mit einem Riesenpeak dann die Great Britain. Wir reden nicht über Südafrika, da ist noch mehr so gefühlt. Und das ist ganz spannend. Ja, also weil die halt dieses Flächendeckende haben. Die haben zwar Regionen, wo das hergestellt wird, da ist es wieder regional, in Herefordshire oder was ich in Kent oder unten Richtung Cornwall, dann aber auch im Osten von London gibt es auch noch Regionen, aber in Schottland noch eher weniger. Aber die trinken eben auch das Cider.
Wow, jetzt kommt noch dazu, was ich mit England verbinde, Bier, Whisky und Apfelwein.
Ja, Cider. Ja.
Cider.
Siehst du, kannst du jetzt auch beim nächsten Besuch mal ein Glas empfehlen.
Ja, genau, eben, genau. Nächster Pappbesuch, genau. Auf der Agenda.
Das hört sich aber auch so an, als wäre Apfelwein, sage ich jetzt mal, durchaus jetzt aber auch schon ein Trendgetränk, ne?
Ja, es ist tatsächlich weltweit ein großer Trend. Es ist in Deutschland noch nicht so der Trend, wird aber noch kommen. Wir arbeiten ja da mit unserer Cider World dran. Also gerade so in diesen traditionellen Regionen ist es halt so, haben das schon immer so gemacht und so bleibt es auch. Und eigentlich ändert sich da wenig. Ja. Berlin wäre zum Beispiel ein Markt für Cider, der ist interessant, weil wenn wir hier Cider auf den Markt bringen, also Simon, du glaubst ja nicht, Hannes, was wir für Prügel bezogen haben, als wir unsere Messe von Apfelwein weltweit in Ciderwelt umbenannt haben hier in Frankfurt.
Oh wow.
So, das war ein Sakrileg.
Regional genug. Dann,
ja, das ging gar nicht. Also da haben wir, also das war aber mit Ansage. Ich wusste, dass das kommt, aber es ging nicht anders. Mhm. Aber zurück zu dem Thema, wo waren wir stehen geblieben?
Trendgetränk Cider, Berlin.
Ah, Berlin, danke. Und es wächst in Regionen wie zum Beispiel Südosteuropa extrem stark. Tschechien, Polen, überall, wo Äpfel auch hergestellt werden, ist man dazu übergegangen, nicht mehr die Äpfel für billiges Geld zu exportieren. Zum Beispiel nach Russland, eh noch ein Embargo jetzt und keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie dann angefangen, die Sachen zu veredeln. Beispiel auch in Dänemark, ganz bekannt für Kirschen und für Kirsch, Sauerkirsch, Marmeladen und sowas. Irgendwann sind die ihre Kirschen nicht mehr losgeworden und ihre Produkte haben entweder stand vor der Entscheidung zu roden oder zu veredeln und haben dann entweder Kirschwein oder Kirsch Brände oder so dergleichen draus gemacht. Und so wächst das Thema. In den USA hat vor 20 Jahren niemand über Cider gesprochen. Mittlerweile ist es eine Riesenindustrie, in Anführungszeichen. Da wachsen da jedes Jahr 1000 Kältereien aus dem Boden und Riesenberge mit Apfelbäumen. Also das ist irre. Und das Ganze schwappt jetzt so langsam auch in Traditional Europe auch mal rein. Und wir sorgen halt mit diesen ganzen Aktionen eben dafür, dass das Thema en vogue bleibt oder en vogue wird. Es ist nämlich auch toll. Cider hat viel weniger Alkohol als Wein. Mhm. Auch ein Trend heutzutage, dass man No-Low oder Low-Getränke hat, mit wenig oder keinem Alkohol.
Kurze Frage noch, warum? Oder was glaubst du, warum ist es in Deutschland noch nicht so ein Trendgetränk? Also was fehlt oder warum?
Der Deutsche denkt immer an Apfelwein erstmal und denkt an Heinz Schenk.
An den blauen Bock.
An den blauen Bock und denkt an dieses billige Image. Ja. Ja. Es haftet dem Apfelwein leider so ein bisschen an, was er nicht verdient, ja. Wo auch alle möglichen Marketinganstrengungen gemacht werden, dass es doch ein wertvolles Getränk ist und aber es war immer der Zweitwein. Also es gibt ein Beispiel, an der Mosel gibt es auch Apfelwein, da heißt der Fietz. Mosel, Saar, Fietz. Und es ist dort der Fietzewein. Und die Winzer haben immer den Traubenwein angebaut, an den Hängen oben auf den Höhen dann oberhalb der Weinlagen standen die Apfelbäume und daraus haben sie dann ihren Haustrunk Apfelwein Fietz gemacht. Der Fietzewein, der zweite. Den hat man nicht verkauft, sondern selber getrunken und den guten Wein verkauft. So ist die Denke halt auch, ja. Also und Frankfurt hat eine Sonderrolle, das kann man auch historisch noch belegen nachher.
Ich glaube tatsächlich, also etwas länger schon her, also ne, der blaue Bock war natürlich auch so ein Format, was, so sage ich es mal aus meiner heutigen Sicht, recht konservativ war und so eine Veranstaltung, wo Apfelwein jetzt nicht als Gourmet-Delikatesse präsentiert. Das war so ein bisschen spaßig mit dem Augenzwinkern nebenbei. Und ich glaube, das war, glaube ich, auch lange Zeit das, was ich so im Hinterkopf hatte mit Apfelwein, so nach dem Motto, ja, es ist so ein Getränk, aber kann man irgendwie nicht ernst nehmen.
Ja, und ich will damit betrinken und keine Ahnung. Und das sind halt solche.
Ich war so begeistert, wirklich, als ich dann gesagt habe: so, ich fahre jetzt hier und nehme mal mehrere Flaschen mit und guck mal und probiere das mal aus. Also, was es wirklich für Geschmäcker gibt und wie gut Apfelwein wirklich schmecken kann. Also das auch zu verschiedenen Gerichten. Also von daher, ja, ich mache jetzt mal hier gerade Werbung für die gute Qualität und den Trend des Apfelweins.
Ja, ist ja auch richtig.
Ja. Ja, es ist auch so, aber man muss schon sagen, dass diese Sendung zum Blauen Bock dafür zugeführt hat, dass die hiesigen Großkältereien einen großen deutschen Markt mit Apfelwein beliefern durften. Und als die Sendung abgesetzt wurde, sind die schwer ins Straucheln gekommen.
Oh.
Okay. Also es war wirklich so, dass man dann auch in der Republik Apfelwein getrunken hat. Und das ging dann, ich meine, die Sendung war einmal im Monat, glaube ich, Primetime, 20.15 Uhr am Samstagabend, Werbung für ein Getränk.
Stimmt.
Wäre das heute noch möglich? Ja, also das fand ich schon sehr spannend zu beobachten. Ich meine, ich habe als Kind mit meinen Großeltern geguckt, wie man das halt damals so gemacht hat, gell? Und dann, aber sowas wird heute nicht mehr stattfinden.
Ich kenne das leider gar nicht. Ja. Ich meine, ich habe das schon mal gehört. Irgendwie, aber Heinz Schenk sagt mir natürlich auch was, aber ich habe die Sendung habe ich natürlich nie gesehen.
Was sind die paar Jahre, die zwischen uns liegen?
Ja, ich bin auch noch so unfassbar jung.
Ja, richtig.
Ich bin ja so absolute YouTube-Generation. aber ich greife das Thema mal mit auf, und zwar, wenn es um das Thema Kulturgut, Apfelwein als Kulturgut auch geht, ne? Und Regionalität, jetzt gerade auch hier im hessischen Raum und so weiter, spielt ja eine große Rolle. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass es eher so im Ausland oder Amerika, hast du ja auch gesagt, oder dass es halt einfach große Abfüllungen auch einfach sind, die dann weiterverkauft werden und so. Gibt es da so Qualitätsmerkmale für die Regionalität oder bestimmte Aussagen, die ich nur treffen darf, wenn ich in irgendeiner Vereinigung bin?
Ja, also es gibt so mehrere Kriterien, da hast du recht. Das eine ist, es gibt das Label Hessischer Apfelwein. Dem kann man sich quasi als, das ist eine EU-Marke sozusagen, ein EU-Label, dieses berühmte Blaue mit dem gelben Kranz drumherum, das ist die GGA, das heißt die geschützte geografische Angabe. Und das ist auch wieder ein Antrag, den man da bei der EU stellt, das hat der hiesige Apfelweinverband gemacht und hat gesagt, okay, wir müssen dem hessischen Apfelwein einfach ein Label verpassen. Es müssen dann so und so viel Prozent der Keltersorten drin sein, das Handwerk ist beschrieben und die Kelterstätte muss in Hessen liegen und solche Parameter stehen da überall drin. Oder auch, das ist ein Parameter, wenn man schreibt hessischer Apfelwein auf dem Etikett, muss das Grundprodukt aus Hessen sein. Das ist wie beim Wein. Mhm. Wenn ich schreibe Rauenthaler Steinmecher, dann muss das aus der Lage kommen. Ja, und das sind so Kriterien. Und wir haben ja auch bei der Cider World neben der Expo auch einen Cider World Award, den wir veranstalten. Da haben wir auch Kriterien drin. Das ist aber mehr so sensorisch Themen drin. Wie muss er schmecken? Was sind so die... Und da sind natürlich auch alle möglichen Parameter drin, also Cider aus England, Citra aus der Normandie, Citra. Und für alles haben wir Experten dann in der Jury, aus der jeweiligen Region, die dann halt eben die Mitverkostenden auch nochmal ein bisschen mitnehmen und an die Hand nehmen. Und da haben wir dann dieses sensorische Abgleich, was ist denn typisch hessischer Apfelwein? Und wenn es einen hessischen Apfelwein in dem Klassement gibt, der vielleicht total untypisch schmecken würde, dann würden wir das auch als Kriterium negativ sehen, ja, wenn es eben als klassischer hessischer Apfelwein deklariert wäre.
Ich finde vor allem bei diesen regionalen Ältereien zum Beispiel, es wird ja auch richtig erlebbar. Ne? Man kann ja auch viele besuchen, man kann auch dabei sein, kann sich das anschauen und so weiter. Und ich finde, das ist immer noch so, ne? Also da das ist wirklich so diese Regionalität, die dann auch erlebbar ist, als wenn ich jetzt irgendwo im Supermarkt irgendwie so eine Flasche kaufe oder sowas. Ne?
Man erlebt es vor Ort irgendwie.
Total.
Das ist so, das ist sehr natürlich.
Ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht ungewöhnliche Kältereien oder Produkte gibt in dem Zusammenhang, die du vielleicht kennengelernt hast?
Oh ja, da gibt es also jede Menge Sachen, die natürlich dann auch teilweise Stilblüten getrieben haben, aber auch richtig tolle Sachen. Mhm. Die Stilblüten lassen wir mal weg. Aber die tollen Sachen sind zum Beispiel, ja, nee, das wollen wir nicht, das wollen wir jetzt nicht.
Offline.
Ja, das machen wir lieber offline. Aber es gibt zum Beispiel einen Hersteller, der in Seifertz, in der Rhön, der Jürgen Krenzer, den Apfelsherry erfunden hat, in Anführungszeichen. Der hat einfach hat sich Sherryhefen kommen lassen, und hat den Wein damit vergoren und dann in Glasballons halt oxidativ ausgebaut. Schmeckt von der Sensorik her echt wie Sherrys. Und dann hat sie diese Acetaldehydnoten, die der Sherry auch so mitbringt, diese Manteltöne. Und das halt in Form von Apfel und eben aus den regionalen Apfelsorten der Rhön. Sowas finde ich spannend. Regionalität par excellence, aber mit dem spanischen Vorbild. So kann man es ja auch probieren. Ja, das ist zum Beispiel was Neues. Oder in Kanada hat man Cidre de Glace erfunden. Das ist ein ehemaliger Kameramann aus Frankreich, der kam aus der Auvergne. Und hat südlich der Auvergne Vin de Paille mit seiner Familie hergestellt. Das sind so Süßweine, die aus getrockneten Beeren gemacht werden, ähnlich wie Vinsanto oder wie unsere Trockenbeerenauslese. Und der ist aber nach Kanada gegangen, hat sich da in der Nähe von Montreal, also in Quebec, eine Farm gekauft, Äpfel Trauben angebaut, wollte daraus Vin de Paille machen und hat einen Apfelwein gehabt, wo im Winter nachts noch die Äpfel am Baum hingen, wo er dachte, oh, die Hirsche fressen die mir weg, ich muss was damit machen. Und hat die einfach gefroren, gekeltert und daraus einen konzentrierten Saft gehabt und hatte damit den Ice Cider oder Cidre de Glace erfunden.
Ach, das ist
ein Dessertwein vom Apfel, total irres Zeug. Und jetzt macht man natürlich in Norwegen oder überall, wo es kalt genug ist oder wo man Frost da stehen hat, keine Ahnung, versucht man jetzt dieses Original Cidre de Glace aus Montreal zu kopieren. Also ganz spannende Dinge. Die erlebt man halt eben auch auf der Cider World.
Ja, eröffnet natürlich Möglichkeiten und einen Horizont, neue Dinge oder Innovationen.
Ja, auch spannend für die Gastronomie. Ja, das ist ja, wir haben hier in Frankfurt die Apfelwein-Gastronomie, die natürlich den hiesigen Shoppen ausschenkt. Es gibt ein paar Lokale, die mittlerweile auch über den Tellerrand hinausgehen und sagen, ach, ich habe mal eine Aktion und fahre mal irgendwie Sidra aus Spanien mal im Sommer oder so, habe da irgendwie Tapas auf Hessisch und schenkt dann Sidra aus, sowas in der Art. Und wir haben aber auch die Cider Week kreiert für den Herbst, wo dann die Kältersaison losgeht, wo wir dann die Gastronomie und auch den Handel animieren mitzumachen, um in ihrem Duktus Apfelwein oder Cider, Citre, was auch immer zu präsentieren. Beispiel war dann im letzten Jahr im Herbst, im September, ein schwedisches Restaurant mit an Bord, die dann Cider oder Cider aus Schweden ausgeschenkt haben, um mal das auszuprobieren. Die fanden das ganz spannend. Der Wirt kannte zwar Cider aus Schweden, kannte aber nur diese große Marke und das wollte er nicht nehmen. Und dann haben wir aus Zufall ihm das irgendwie mal näher gebracht. Das ist auch noch da ganz biologisch hergestellte, ganz kleine Mikrokältereien gibt, die das anbieten. Und jetzt importiert er mit uns zusammen diese schwedischen Sachen, was jetzt nicht sehr regional ist in dem klassischen Sinne, aber für ihn ist es wichtig, die Italiener schenken ja auch Prosecco aus dem Veneto. Also warum, dann hat der Schwede eben jetzt die Möglichkeit, ein wirklich einzigartiges Produkt bei sich auszuschenken.
So, ein kulinarisches Highlight dann.
Okay. Absolut, ja, das passt dann auch gut zu Kurt Böllers, finde ich.
Oh, genau. Lange noch in Skandinavien gelebt, also, aber leider ist mir kein Apfelwein über den Weg gelaufen.
Das ist auch eher was Neueres dort, dass man das so macht. Nicht ganz neu, aber so jetzt, ja. Mhm. Auch die hatten lange Zeit nicht wirklich Qualitätsfruchtwein gearbeitet, Norwegen auch, aber jetzt in den 2000er, 2010er Jahren ist da viel passiert.
Apropos Regionalität und Gastronomie, was ist denn für dich ein typisches regionales Gericht zum Beispiel?
Schwäbische Maultaschen oder der Sauerbraten im Rheinland. Das ist, glaube ich, würde ich jetzt mal so sagen, regional oder regionale Küche. Und wenn ich jetzt den Sprung mache zu uns, zu Aramark, dann ist das auch etwas, also das ganze Thema Regionalität, was bei uns eben auch sehr hoch auf der Agenda steht, also wo wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, achten wir schon auch darauf, dass eben Produkte regional beschafft werden. Ich erinnere mich auch noch daran, damals, als das ganze Thema aufkam, war ich noch im Handel beschäftigt, wo es eben zunehmend auch aus Konsumentensicht oder Kundensicht eben wirklich den Wunsch und das Bedürfnis gab, Mensch, eigentlich möchte ich viel mehr was aus der Umgebung haben oder etwas, was eben zumindest, wenn es nicht direkt vom Bauern eben ankommt, dann aber doch eben regional erzeugt ist. Und das ist natürlich etwas, was wir in unseren Betriebsrestaurants eben auch entsprechend umsetzen und wo wir auch großen Wert drauf legen, dass wir das entsprechend bedienen können. Und dann eben auch unsere Gäste und unsere Kunden überraschen mit klassischen regionalen Gerichten eben, wo man vielleicht gar nicht mal so mitrechnet.
Macht ja auch voll Spaß, dann wieder auch mal was auszugraben. Und ich meine, wer macht sich heute noch zu Hause, auch wenn es jetzt nicht ein typisches Frankfurter Gericht ist, Königsberger Klopse. Ja, also das sind auch so Sachen, wenn man die gut macht. Und das ist auch ein Gericht, was man super in größeren Mengen auch vorhalten kann. Gerade Betriebsrestaurants, wenn ja ein paar hundert Portionen rausgehen am Tag. Das ist ja nicht so wie in der klassischen Gastronomie, wo man dann einfach da 50 Plätze hat und dann wird à la carte gekocht. Das funktioniert ja dann eben nicht. Das muss man ja auch wissen, dass man das einfach auch bewältigen kann, ja.
In den USA gibt es ja so ein spezielles Ausbildungsprogramm zum Certified Cider Professional. Was ist das denn genau?
Das ist spannend. Das habe ich, den ersten Blog habe ich schon gemacht und das Zertifikat als Certified Cider Guide gemacht. Und es gibt es dann noch den Cider Pommelier. Also das ist von der American Cider Association ein Schulungsprogramm, um Cider, über Cider sprechen zu können, verkaufen zu können. Das geht mehr an die Kellner, Barleute, Restaurants, aber auch Handel, dass man halt eben beraten kann. Was ist denn das für ein Cider? Warum ist der mit Beeren? Und wie schmeckt der zu dem Essen und so weiter? Das ist etwas, was die USA gut aufgegriffen haben. Das hat es hier in Deutschland noch nicht in der Form. Wäre aber ein Punkt, wo wir dran sind. Wir haben schon zusammen mit der Hochschule Geisenheim die Cider Academy gegründet, wobei es da mehr um die Produktion geht. Also da ist das die Schulung der Leute mehr Quereinsteiger. Ich habe jetzt eine Apfelweinkälterei geerbt, was mache ich damit? Also so ein Fall. Oder ich habe jetzt 20 Jahre Bank hinter mir. Ich möchte gerne mit meinem Portfolio, was ich da an Geld habe, mal was Neues machen und irgendwie für mich und so. Ne? Also mach mal eine Kälterei. Und für solche Menschen ist dieser Kurs, der ist auch nicht lang. Dann ist man dann Cider-Expert. Das sind so Dinge, die könnten hier in Deutschland noch gemacht werden. Das ist auch etwas, was wir vielleicht mit anderen Partnern noch machen können. Dass dann eben Mitarbeiter, zum Beispiel Aramark oder anderen Gaststätten oder wie auch immer Handel, geschulter im Cider sind. Und wenn man dann mehr darüber weiß und auch sprechen kann darüber, probiert hat, dann hat auch der Cider mehr Chancen, verkauft zu werden. Das ist natürlich klar. Sommeliers gibt es ja schon urlange. Und Kellermeister hieß es ja früher einfach nur. Und die haben sich mit Wein ausgekannt, aber dann eben nicht mit dem Apfelwein. Das wäre jetzt noch so eine Lücke. Das könnten dann die nächsten 20 Jahre für mich werden vielleicht.
Der nächste Karriereschritt ist gesichert.
Ja, es gibt ja immer was zu tun.
Das stimmt. Und ich glaube, diese ganzen Fortbildungs-, Weiterbildungsgeschichten und so weiter, da gibt es ja bei Aramark auch diverse Programme. Ich glaube, das ist total wichtig, ne? Sich da fort- und weiterzubilden und vor allem auch viele, die Interesse haben.
Was wir bei uns eben auch machen, ist, wir haben Köche bei uns in der Organisation, die sich zu so einem Culinary Network, nennen wir das, zusammengeschlossen haben, wo dann eben auch immer geschaut wird, was gibt es für innovative Ansätze, wie kann man auch Regionalität im Grunde genommen kombinieren mit neuen Ideen bei Gerichten oder eben bei der Menüzusammenstellung. Also da wird auch sehr, sehr viel von unserer Seite gemacht, weil wir natürlich auch unsere Kunden und unsere Gäste entsprechend auch überraschen wollen. Was wir aber eben auch machen, ist, dass wir durchaus zum Erzeuger oder zu den Landwirten gehen und dort eben unsere Mitarbeitenden auch für das Thema sensibilisieren und entsprechend qualifizieren. Und wer weiß, vielleicht ist dann die Cider-Schulung in Zukunft dann auch noch etwas, was mit auf der Agenda steht. Also dieses
wahrscheinlich Thema eher für die Betriebsfeier als für das tägliche Mittagessen.
Ja, okay, das wäre im Tag am Tag, also ne, muss schon dunkel sein und ja, darf nicht mehr gearbeitet werden. Aber solche Dinge, ich weiß gar nicht, weil es auch alkoholfreie Varianten gibt, das wäre vielleicht dann auch nochmal.
Das ist tatsächlich ein Trend.
Und auch nicht nur in der Betriebs-, also im Sport- und Freizeitbereich oder zum Beispiel auch.
Im,
ne?
Im Eventmanagement,
Stadion.
Genau, was wir machen. Genau, ja. Oder im Event-Catering machen wir ja auch. Also so, ja, da gibt es schon Ansätze. Aber das sind eben Themen, die bei uns eben auch sehr wichtig sind, wirklich unsere Mitarbeitenden auch immer weiter zu qualifizieren und einfach zu schauen, wie kriegen wir das auch am besten abgebildet für unsere Kunden und Gäste, weil es eine große Rolle spielt, aber weil es eben auch interessant ist zu gucken, wie kann man auch viele verschiedene Dinge quasi kombinieren.
Das ist spannend. Und das ist eben in unserem Feld von Essen, Trinken, jeder in seinem Bereich und auch ja, Gästezahl oder Kunden. Aber immer spannend, immer wieder neue Entwicklungen zu beobachten. Das ist ja ständig was Neues, immer im Gebüsch. Das heißt, das ist einfach spannend, das wird nie langweilig und das ist einfach eine Branche, die sich lohnt, auch mal als Auszubildende oder als Studierende mal anzugucken, weil es ist wirklich höchst spannend, als wenn man nur vor Zahlen sitzt hier ist man wirklich ein toller Dienstleister und das macht einfach Spaß, mit Produkten zu arbeiten auch.
Und vielleicht noch eine Ergänzung auch zu dem Thema, was wir vorhin noch hatten, so zum Trend setzen zum Trendgetränk werden. Ich glaube, was eben auch wichtig ist oder was auch spannend ist, ist eben wirklich zu gucken, welche saisonalen Aktivitäten oder welche saisonalen Einflüsse hat man im Grunde genommen auch noch, wo man eben schauen kann, das machen wir bei uns eben auch, was bietet man an, welche Aktionen kann man da eben entsprechend auch fahren. Und vielleicht, wie gesagt, diesen Mix von ganz traditionell hin zu kombinieren mit neuen Sachen und dann eben da auch Trends draus zu generieren. Also das ist
ja, es gibt in Frankfurt Kältereien, um das Thema Mix aufzuzeigen. Eine der Frankfurter Kältereien macht traditionellen Apfelwein aus Frankfurt oder Frankfurter Apfelwein, hat aber als eine der ersten größeren Kältereien einen Cider auf den Markt gebracht. Macht mittlerweile Apfelschaumwein und sortenreine Apfelweine. Also alles, was so irgendwo einen Markt hat, jeweils immer Nischen. Und wir reden ja beim Apfelwein von einem Nischenmarkt natürlich. Und dann gibt es dann Produkte beim Apfelwein, die sind dann die Nische in der Nische. Da muss man schon seinen Käufer finden oder seinen Kunden. Aber wenn wir ordentlich klappern über die Social-Media-Kanäle und alles Mögliche und auch PR machen, dann wird das auch immer besser. Und es ist auch immer im größeren Interesse. Wir sind selbst mit auf der Prowein gewesen mit Produkten, mit der Ciderworld-Marke, um die ein bisschen publik zu machen und haben festgestellt, dass es tatsächlich einen Markt gibt, keinen kleinen, aber der ist noch nicht bedient.
Und Promo dafür zu machen, ist hier auch der beste Ort dafür. Wir haben festgestellt, Apfelwein ist bereits ein Trend, oder wir wussten es ja eigentlich auch schon, vor allem wir in Hessen. Und Orientierung gibt die Ciderworld, die wann stattfindet?
Die findet am 25. und 26. April statt, 26. die Expo und das Award-Ergebnis wird am 25. April.
Sowohl für Fachbesucher als auch für alle, die sich für die Apfelwein interessieren und sich interessieren möchten. Tickets gibt's wo?
Bei cider-world.de.
Super. Wir sind dabei. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Es wird ein Follow-up geben. Wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer oder auf jeden Fall ein bisschen tiefer einsteigen. Vielen Dank, Simon, dass du heute Teil unserer Episode warst.
Ich danke auch.
Und vielen Dank, Michael, dass du uns mit deinem Apfelweinwissen bereichert hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza, ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Yeehaw!